Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, euch wieder bei unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
Podcast Ungelöst, der Krimi-Podcast der Polizei Essen.
Heute wollen wir uns wieder mit einem Cold Case unserer Ermittlungsgruppe Cold Cases beschäftigen. Mit dem Fall Lieselotte Hohlmann. Die 78-jährige Essenerin wurde 1997 in ihrem Haus in Burg Altendorf umgebracht. Ich bin heute wieder nicht alleine, sondern habe mir Dustin wieder eingeladen. Hallo, schön, dass du hier bist.
Schön, dass ich da sein darf.
Der Fall Lieselotte Hohlmann beschäftigt eure Ermittlungsgruppe Cold Cases. Erklär uns doch mal, wer war Lieselotte Hohlmann?
Ja, Lieselotte Hohlmann war eine 78-jährige alleinstehende Frau. Sie stammt, so kann man schon sagen, aus einem guten Elternhaus. Da war immer auch viel Geld da. Ist auch eine Millionärsgattin gewesen. Da waren also war sehr vermögend. Der Mann und die Frau Hohlmann haben das Geschäft Eisen Hohlmann in der Essener Innenstadt am Viehofer Platz geführt. Und als der Mann dann gestorben ist, hat sie es dann 12 Jahre lang alleine geführt, bis sie umgebracht wurde. Also zu der Frau Hohlmann ist noch zu sagen, dass sie als von den Zeugen sehr zurückgezogen beschrieben wurde. Sie war sehr, sehr reserviert, sehr vorsichtig, hatte auch nicht sehr viele Freunde und hat aber das Geschäft mit harter Hand geführt, so wurde es beschrieben, und war da sehr resolut.
Also sie stand ja alleine, sie hatte nicht viele Angehörige, wie du schon sagtest. Trotzdem hat man ja im Umfeld so ein paar Personen gehabt, die ihr nahe standen, die dann nachher auch schlussendlich bei den Ermittlungen interessant wurden. Kannst du da noch was zu sagen?
Ja, also es gab eine Frau, Christa Pieper. Ich sage den Namen jetzt so klar, weil der auch schon so in der Presse stand. Und die Frau Pieper war eigentlich so die Kontaktperson schlechthin. Ja? Also die Frau Hohlmann war zuerst bei ihr, sie hatte einen Salon, also einen Friseursalon. Da war sie immer wieder Gast. Und aus diesem Gastverhältnis hat sich dann zwischen den beiden schon eine sehr intensive Freundschaft gebildet. Man muss bei Frau Hohlmann sagen, sie hat ja auch 3 Jahre vor ihrem Tod circa hatte sie einen schweren Unfall. Hat sie sich eine Fußverletzung zugezogen. Das hat sie so ein bisschen immobiler gemacht. Ne? Also sie konnte jetzt nicht mehr jeden Tag täglich ins Geschäft gehen und sich um alles kümmern, sondern musste das alles irgendwie von zu Hause aus führen. Und da war Frau Pieper halt auch eine Stütze. Und da gab es auch feste Tage. Ne? Also die Frau Hohlmann war wirklich so organisiert, dass dann nur an festen Tagen sie besucht werden durfte, ne? Und dann auch zu gewissen Zeiten, weil sie da wirklich sehr, sehr vorsichtig beschrieben wurde. Ansonsten gibt es natürlich noch Familie, ne, seitens des Mannes, der da verstorben ist, aber auch ihre eigene Familie. Da gab es aber auch immer wieder Kontaktpersonen, auch einen Adoptivsohn, der da auch sich immer wieder um die Frau Hohlmann gekümmert hat. Aber es war sehr begrenzt, sie war sehr, sehr vorsichtig und der Kreis, also sie war jetzt, stand jetzt nicht so in der Gesellschaft und war mal hier und da auf dem Event, sondern lebte da eher so zurückgezogen.
Und am 27. August 1997 war das dann schlussendlich, dass sie ermordet wurde, und auch Christa Pieper hat sie gefunden. Was ist passiert an diesem 27. August?
Ja, also die Frau Hohlmann lebte ja in Burg Altendorf auf der Charlottenstraße. Das Anwesen von ihr, so kann man es auch wirklich bezeichnen, das war wirklich es wurde als Festung beschrieben. Ne? Also es war umfriedet, es hatte einen Zaun. Aus den Vernehmungen kommt man raushören, dass sie so ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis hatte, die Frau Hohlmann. Also die Hecken durften nur in einer gewissen Höhe geschnitten wurden, dass sie halt auch das Grundstück überblicken kann. Und so haben halt auch nur Frau Pieper einen Schlüssel gehabt. Da gab es klare Absprachen. Und die Frau Pieper, die hatte sich Sorgen gemacht, weil sie die Frau Hohlmann nicht erreichen konnte. Die hat mehrfach angerufen aus dem Salon heraus, wo sie auch arbeiten war an dem Tag. Und bevor sie jetzt quasi zu einem anderen Termin gefahren ist, ist sie dann dorthin gefahren. Dort wurde ja auch auf Klingel nicht aufgemacht. Das hat sie sehr stutzig gemacht. Es war jetzt aus dem 28.07. ist ja ungefähr die Zeit, wo wir jetzt gerade diesen Podcast hier aufnehmen. Also es war durchgängig hell, gutes Wetter. Ne? Und genau, gegen 18.15 Uhr war das dann, als sie dann da hingekommen ist. Hat sich dann Zugang zum Grundstück verschafft. Ist quasi über den Zaun geklettert. Und hat dann auch einen Nachbar wahrgenommen und hat dann den Nachbar oder die Nachbarin wahrgenommen und hat dann darum gebeten, dass der Mann doch mal vorbeikommen soll oder auf das Grundstück kommen soll, weil sie schon ein komisches Gefühl hatte. Sie konnte die Haustür nicht öffnen mit ihrem Schlüssel, weil, hat sich nachher so rausgestellt, von innen der Schlüssel noch steckte. Das war dann nicht möglich. So im rückwärtigen Bereich gab es aber ein Fenster, was in Kippstellung stand. Gemeinsam ist man dann quasi über dieses Kippfenster in die Wohnung oder in das Haus gelangt und konnte letztendlich dort die Frau Hohlmann tot im Bereich der Eingangstür auffinden.
Ja, und dann, wie stellte sich der Tatort dar? Also dann logischerweise wurde wahrscheinlich die Polizei alarmiert und die Kollegen sind dazugekommen. Und was haben die Kollegen dann davor gefunden?
Der Tatort als solches, also ich habe es ja auch ein paar Mal gemacht, auf den kann man natürlich ein bisschen was immer lesen. Und ich stelle mir auch immer die Frage, wenn ich damals den Tatort aufgenommen habe oder auch jetzt noch in meiner jetzigen Funktion zum Tatort komme, dann stelle ich mir immer die Frage oder man versucht immer zu rekonstruieren, was passiert. Und aus dieser Situationsspur, die man dann da erkennt, versucht man irgendwelche Rückschlüsse zu ziehen. Und in dem Fall war es so, die Angewohnheit von Frau Hohlmann war schon die, dass sie immer auch ihre Tür abgeschlossen hat. Und der Schlüssel steckte eigentlich schon immer in der Wohnung. Es ist auch bekannt, und das ist auch schon in den Medien bekannt, dass sie quasi einen Bademantel noch trug und quasi noch nicht ganz fertig war, ausgefertigt war. Ne? Das war aber für Frau Hohlmann auch normal. Also auch der Umstand, dass die Frau Hohlmann im Eingangsbereich gefunden wurde, zeigt ja, dass es da keine riesige Interaktion gegeben hat zwischen Täter und Opfer, dass man nicht noch lustig durchs Haus gegangen ist und da irgendwie noch gesprochen hat, sondern dass quasi nachdem sie die Tür geöffnet hat, eigentlich ja sofort angegriffen wurde.
Also sie war im Eingangsbereich, wurde sie gefunden?
Genau, so ein Treppenaufsatz, das war ein Eingangsbereich, da geht so eine kleine Treppe nach oben und da auf diesen Treppen lag sie quasi. Also wir haben ja jetzt in den anderen Fällen, war es ja immer so, dass wir keine Leiche hatten und wir wussten jetzt gar nicht, was ist überhaupt passiert, ist es überhaupt eine Straftat und so. So war es jetzt in dem Fall jetzt genau nicht. Also jetzt haben wir hier wirklich eine getötete Frau, die dort liegt. Ich sage ja Tatortaufnahme, da gehören halt viele, viele Sachen zu. Ne? Wie ist die Situationsspur? Kann man ein Kampfgeschehen erblicken? Das war jetzt hier in dem Fall nicht so. Es hat sich konzentriert auf den Eingangsbereich. Und auch da, die anderen Bereiche des Hauses waren erstmal nicht tatrelevant, wenn man so will. Weil dort nichts zu finden war, was auf einen Kampf hindeutete. Und auch die, so viel kann man ja auch sagen, die Frau Hohlmann wurde mit stumpfer Gewalt umgebracht. Massive Gewalt gegen den Kopf. Und die Blutspuren, die dort vorhanden waren, lassen halt die Rückschlüsse darauf zu, dass sie dort, wo sie halt auch attackiert wurde, umgebracht wurde und auch dann zu liegen gekommen ist. Also sie hat sich jetzt nicht verletzt noch irgendwo hingeschleppt oder so, sondern das alles hat sich konzentriert im Eingangsbereich, aber dann auch wirklich sehr heftig.
Und wie rekonstruiert man dann diese Tat? Also was vermutet die Polizei, was sich dazu getragen hat? Oder kann die Polizei da schon eine Vermutung anstellen anhand der Spuren vor Ort, anhand der Verletzungen? Also vermutet man da was?
Da können wir jetzt stundenlang drüber reden. Ne? Also das ist ein Thema Tatort. Wie interpretiere ich einen Tatort? Welche Möglichkeiten habe ich, um irgendwie Rückschlüsse drauf zu ziehen, wie die Tat ausgeführt wurde, wer der Täter ist? Man muss das vielleicht nochmal in Kontext sehen. Frau Hohlmann war, sagte ich ja eingangs, schon sehr, sehr vorsichtig. Nur sehr wenige Leute hatten überhaupt die Möglichkeit oder sind überhaupt in das Haus gelangt. Ne? Sie war da sehr, sehr vorsichtig. Und die Annahme der Kollegen damals, die diese Mordkommission geführt haben, war, dass sie keinen Unberechtigten einfach so in die Wohnung gelassen hätte. Also die Hypothese damals war, ja, das wird möglicherweise jemand gewesen sein, den die Frau Hohlmann kannte. Und zu einem Tatwerkzeug kann man auch sagen, das ist ja auch bekannt, dass auch ein Spazierstock fehlte, der seitdem auch nicht mehr aufgefunden wurde. Auch alles, was so im Nahbereich von Frau Hohlmann war, in diesem Eingangsbereich, wurde letztendlich als Tatmittel genutzt. Also diese massive Gewalt gegen den Kopf wurde primär von Dingen ausgeführt, die quasi in dem häuslichen Umfeld von Frau Hohlmann waren. Also das kann mehrere Gründe haben. Ne? Vielleicht hat er sich nicht darauf vorbereitet und ist eher so eine Ad-hoc-Handlung gewesen. Vielleicht ist es aber auch irgendwie, was der Umstand, der günstige Umstand, der jetzt dazu führte. Ne? Vielleicht hat er seinen Plan nochmal überdacht. Also das sind so Mutmaßungen, das weiß letztendlich nur der Täter. Aber was man aber sagen kann, ist, die Wahrscheinlichkeit, dass sie jetzt einen Unberechtigten einfach in die Wohnung gelassen hätte, ist sehr, sehr gering. Und die Tat als solche war wahrscheinlich sehr kurz und sehr intensiv im Eingangsbereich, quasi direkt nachdem man die Tür durchschritten hat.
Bei solchen Fällen fragt man sich dann ja auch immer, okay, ist vielleicht jemand Bekanntes reingekommen, hat sie erschlagen in ihrem Haus? Wurde da was entwendet? Also war das quasi ein Raub, weil man wusste, die Frau ist vermögend? Oder was ist dann passiert?
Das kann auch eine Motivation natürlich gewesen sein. Frau Hohlmann soll immer in ihrer Geldbörse mehrere tausend Euro Bargeldbeträge gehabt haben. Also man sprach immer so von 10.000 D-Mark ja zur damaligen Zeit. Und die fehlten tatsächlich auch. Also es fehlte auch ein Tagebuch, ein Taschenbuch von Frau Hohlmann. Sie hat immer alles akribisch aufgeschrieben. Das fehlte auch komplett. Weitere Durchsuchungsspuren in der Wohnung waren erstmal nicht zu finden, sondern es ging primär um die Tasche, die sie da bei sich hatte. Also Bargeldbeträge und aber auch das Tagebuch, was sie geführt hat. Auch eine Frage, die nicht ganz, ganz klar beantwortet werden konnte. Also der Täter ist mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit durch die Eingangstür gekommen. Es gibt keine Aufbruchsspuren, sprich die Frau Hohlmann hat sehr wahrscheinlich die Tür ja für den Täter aufgemacht.
Also das Ganze nochmal zusammenfassen. Wir haben jetzt einen Täter, der wahrscheinlich von Frau Hohlmann reingelassen wird. Auf jeden Fall wahrscheinlich dann, weil Frau Hohlmann sehr vorsichtig war, auch jemanden, den sie kannte. Brutalste Gewalt gegen sie angewendet und dann wirklich nur die Handtasche geklaut. Ne? Jetzt geht es darum, wir haben ja auch die letzten Male darüber gesprochen, dass ihr Leichen sucht und dass die Leichen viel, viel Wert für euch haben. Ne? Und deswegen auch so ein Auffinden von der Leiche für so einen Fall extrem wichtig ist. Wie verändert sich so ein Cold Case oder beziehungsweise generell ein Mordfall, wenn die Leiche gefunden wird? Also was bringt das oder was gibt das dem Ermittler?
Hatte ich in den letzten Folgen schon gesagt, es ist für uns eine Möglichkeit, Spuren zu finden. Ne? Also es ist eine Spur, die super wichtig ist, weil letztendlich alle Spuren, die an der Leiche dran sind, die können uns auch zum Täter führen. Also es gibt ja Tatortaufnahmen, ich sage ja, da könnten wir jetzt stundenlang drüber sprechen. Ne? Also wie sind die Blutspritzer gelagert, wie ist die Situationsspur, Fingerspuren, also zur damaligen Zeit können ja auch in dem Blut Fingerspuren verursacht worden sein durch den Täter. Ne? Und die können wiederum durch die individuelle Zeichnung der Finger, des Fingerabdruckes, können dann einer bestimmten Person zugeordnet werden. Ich meine, 1997, da waren die DNA gerade so in den Anfangsschuhen. Ne? Da hat sich gerade so die DNA, die Möglichkeit der DNA-Untersuchung quasi so gerade entwickelt. Das war aber damals auch schon Thema. Also die Leiche wurde auch abgeklebt.
Erklär das nochmal am besten.
Eine Leiche, da werden quasi unterschiedliche Klebestreifen auf die Leiche abgeklebt und auch den engeren Bereich der Leiche. Primär ging es da am Anfang darum, um Faserspuren zu sichern. Mhm. Ne? Hat ja auch schon mal erwähnt in den anderen Folgen. Faserspuren als Spur ist gar nicht mehr so entscheidend, weil durch die Massenproduktion jetzt dieser individuelle Touch eines Pullovers nicht mehr so gegeben ist, sondern man kann dann sagen, okay, das ist ein Pullover, der wurde irgendwo in, keine Ahnung wo, hergestellt, in einer Marge von 1 Million Stückzahl. Und das bringt uns nicht mehr weiter. Diese Faserspuren oder diese Leichenfolien als solche dienen uns jetzt aber dazu, quasi nach Hautschuppen zu suchen. Also die konservieren sozusagen so ein bisschen die DNA von früher.
Das spielt jetzt auch in dem Fall, hatten wir ja eingangs drüber gesprochen, eine große Rolle, weil ihr da jetzt ja mittlerweile dran seid. Also damals hat man ja natürlich auch den Tatort aufgenommen, aber jetzt habt ihr noch weitere Möglichkeiten, vor allem in Richtung DNA zu gehen. Und erklär doch mal, was ihr da aktuell macht.
Ja, letztendlich grundsätzlich haben wir, eingangs geht es immer darum, quasi die Akte zu studieren, zu gucken, was sind da überhaupt die Verdachtsmomente von früher gewesen. Ne? Gibt es da irgendwie Sachen, die noch gemacht werden müssen im subjektiven Bereich? Im objektiven gebe ich dir recht, geht es vor allen Dingen um die Faserspuren und um die Leichenfolien. Aber es geht erstmal darum zu gucken, sind denn alle Asservate auch da? Weil das ist leider nicht immer so gegeben, aufgrund unterschiedlichster Umstände. Im glücklichen Fall hatten wir hier, dass wir wirklich alle Asservate auch gefunden haben, die wir haben wollten. Und hier ist es so, das geht jetzt schon seit einer längeren Zeit so, haben wir uns gewisse Spuren und Asservate ausgesucht, insbesondere aber auch die Folien. Und haben die jetzt aktuell bei der Rechtsmedizin in München platziert, um dort nochmal, dass dort diese Asservate nochmal untersucht werden. Und also meine Erfahrung ist, aus den ganzen Sachen, die wir jetzt haben, auch aus den Cold Case Sachen, aber auch von aktuellen Fällen, wenn man sich die Folien dann mal nochmal näher betrachtet, dass die Wahrscheinlichkeit schon relativ groß ist, dass wir eine DNA finden. Also das ist jetzt nicht so ganz weit weggesponnen. Also ich weiß nicht, wenn der Täter jetzt diesen Podcast vielleicht auch hört, wäre vielleicht jetzt der Zeitpunkt gekommen, ein bisschen nervös zu werden. Weil Ich glaube schon, also ich glaube da wirklich dran, dass wir, dass die Chance durchaus da ist, hier eine DNA zu finden. Die Frage ist nur, bei diesen ganzen Untersuchungen, die jetzt gerade auch laufen, da haben wir noch kein richtiges Ergebnis, aber wir haben schon so Andeutungen. Die Frage ist jetzt nur, ob wir wirklich so eine tragfähige Leit-DNA, sag ich mal, das muss ich ein bisschen erklären. Also das
ja,
muss eine,
ich glaube, das musst du, glaube ich, erklären.
Ja, das muss ich erklären. Die Frage ist, ob wir eine DNA finden, die wirklich, die den Täter eindeutig zuzuordnen ist. Das heißt, ich hatte einen vergleichbaren Fall, auch einen Cold Case Fall, wo wir an mehreren Asservaten immer die identische DNA hatten. Also ich wusste zum Beispiel, dass der Täter möglicherweise mit einem Auto gefahren ist von dem Opfer. Da hat man eine DNA. Wir haben an einem Schlüsselbund, weil der Täter auch irgendwas aufmacht, hatten wir auch eine DNA. Wir hatten dann aber auch später auf der Leiche, sag mal, neben der Leiche, in mehreren Bereichen, unmittelbar auf der Leiche und neben der Leiche, hatten wir eine identische DNA, die sich so durchgezogen hat. Und aus der Beurteilung heraus kann man dann wirklich nur zum Schluss kommen, also diese DNA, die da gefunden wurde, muss eindeutig von dem Täter stammen. Und das ist jetzt quasi die größte Aufgabe in der MK Hohlmann, diese Leit-DNA zu finden und auch eine durchgängige DNA zu finden, die wir eindeutig einen Täter zuordnen können. Insbesondere vor dem Hintergrund, weil wir ja davon ausgehen, dass der Täter möglicherweise ja ein Bekannter ist von der Frau Hohlmann und vielleicht auch berechtigt ist. Das macht das Ganze ein bisschen komplizierter. Also berechtigt heißt, der kann ja auch seine DNA da hinterlassen haben in der Wohnung, weil er sich berechtigt dort aufgehalten hat, weil er da halt irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Erledigungen für Frau Hohlmann gemacht hat. Also im besten Fall muss es eine DNA sein, die auch wirklich, sag mal, im Nahbereich der Leiche ist, deswegen konzentrieren wir uns da auch drauf und die einfach so ein schlüssiges Bild macht. Weil man findet wirklich, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, auf den Folien, wenn die untersucht werden, findet man wirklich sehr viel DNA. Wir haben auch bei den Untersuchungen schon festgestellt, dass der Notarzt schon mal dran war, ne, durch mit seiner DNA, weil er sich die Leiche anschauen musste, dass auch sag mal, Kollegen, die von der KTU sind oder von den Spurensicherern, dass die auch schon in den Folien gefunden wurden. Also da geht es jetzt im Moment darum, das alles so ein bisschen klarer zu ziehen.
Wenn ihr jetzt sagt, alles klar, wir haben diese Leit-DNA, wir haben die gefunden, wie geht es dann weiter?
Wir haben eine DNA gefunden, dann wird es darum gehen, wenn diese Spur nicht in der DAD, also in dieser großen Datei, wo halt alle DNA-Spuren gesammelt werden, wenn wir da keinen Treffer haben. Und das ist ja jetzt nicht nur deutschlandweit, sondern die DNA, die DAD, die speist ja quasi alle Daten zusammen aus Europa, wenn man so will. Also alle Prüm-Staaten, die ganze gesamte EU speist ihre DNA-Spuren in diese Datei. Und wenn wir da keinen Treffer haben, dann wird es für uns konkret darum gehen, die Personen, die damals eine Rolle spielten und wo wir meinen, dass die ja zumindest mal in der Wohnung von Frau Hohlmann waren, sei es als Täter oder als Berechtigter, dass wir da nochmal quasi hingehen und eine Speichelprobe einholen, um zu gucken, ob wir da einen Treffer generieren.
Also, ihr guckt jetzt erstmal nach DNA und wenn die DNA gefunden wird, dann geht eigentlich die Ermittlungsarbeit erst richtig los.
Genau.
Weil ihr dann anfangt zu suchen, wer ist es.
So sieht's aus.
Wenn ihr in dieser Datenbank das nicht findet, geht es in den Freundes- und Bekanntenkreis und dann wird wirklich geschaut, können wir jemanden, der vielleicht auch noch gar nicht so in den Mittelpunkt gerückt ist damals, nochmal aus den Akten rauskristallisieren.
Genau.
Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Damit haben wir eigentlich auch schon den Fall Hohlmann hier jetzt besprochen. Die Frage am Ende immer noch, wie können die Leute euch jetzt da draußen helfen? Gibt es noch irgendwelche Anhaltspunkte, jetzt unabhängig von der DNA, wo ihr sagt, das wäre was, womit jetzt hier noch die Zuhörerinnen und Zuhörer uns helfen können?
Ja, selbstverständlich. Also 1997 ist das Ganze schon lange her. Vielleicht gab es damals oder gibt es immer noch Mitwisser, die vielleicht etwas davon mitbekommen haben, die davon profitiert haben. Die sachdienliche Angaben quasi zu diesem Fall machen können, die uns aber auch Hinweise dahingehend machen können, die uns dann quasi zu einer gewissen Person führen, von der wir dann wiederum eine Speichelprobe einholen können und die dann mit der möglichen DNA abgleichen können. Also wenn jemand was weiß, bitte bei der Polizei melden, wir können jeden Hinweis gebrauchen.
Ganz genau. Und solche Hinweise könnt ihr an jeder Polizeidienststelle einreichen bzw. euch melden oder halt direkt bei der Polizei Essen unter der Rufnummer 0201 8290. Dustin, dann bedanke ich mich bei dir für deine Zeit und sage bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Danke.